Hallo und herzlich willkommen zum Online-Training für Führungskräfte, hier im dritten Video vom ersten Modul. In diesem Video geht es jetzt um diese Rolle, diese ominöse Rolle einer Führungskraft, um vielleicht Ihre Rolle einer Führungskraft. Der Untertitel lautet, warum unser Mindset über unseren Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Fangen wir also gleich damit an. Was lernen Sie in diesem Video? Was ist überhaupt eine Rolle? Wie unterscheiden sich die Rollen eines Mitarbeiters von der Rolle einer Führungskraft? Und was sind die heutigen Erwartungen der Mitarbeiter an ihre Führungskraft? Die Aufgaben einer Führungskraft erfordern die Rolle einer Führungskraft. Und zwar egal, wie flach oder wie steil die Hierarchie in Ihrem Unternehmen auch ist. Führungskräfte haben hierarchische und häufig sogar disziplinarische Macht. Sie dürfen also Weisungen geben oder sogar Abmahnungen oder Kündigungen aussprechen, je nachdem, wie eben das Stellenprofil ausformuliert ist. Vielleicht dürfen Sie auch innerhalb von Budgetgrenzen über das Gehalt verhandeln. Und daraus ergibt sich die Konsequenz eben, Sie sind nicht mehr auf der gleichen Stufe wie der Rest der sozialen Gruppe, über die wir im zweiten Video gesprochen haben, denn Sie haben jetzt Macht. Und wer Macht über eine Gruppe hat, ist kein normales Mitglied mehr. Und in Ihrem Falle als Führungskraft, Sie sind kein normaler Kollege mehr. Sie können in das Leben der anderen eingreifen. Und genau darum geht es hier. Führungsmacht zu haben, also Macht durch eine Führungsposition, bedeutet letztendlich Macht über andere Menschen zu haben. Und wer Macht hat, kann innerhalb seines Machtbereiches in das Leben anderer Menschen eingreifen. Je nach Stellenprofil. Das kann für Mitarbeiter zur Existenzfrage werden. Denn eine Abmahnung, die Sie vielleicht aussprechen können, kann die Vorstufe zu einer Kündigung sein. Und diese Macht haben Sie vielleicht. Unser Arbeitsplatz ist in unseren Köpfen massiv mit unserer Existenz verknüpft. Nicht nur finanziell, sondern auch vom sozialen Status her. Wenn Sie das nicht glauben sollten, dann machen Sie doch mal folgendes Sozialexperiment. Gehen Sie mal auf eine Party und auf eine Party, auf der Sie nicht so viele Menschen kennen. Und was glauben Sie, ist die erste Frage, die in 80-95% aller Fälle zuerst gestellt wird, nach dem Namen? Genau, was machen Sie eigentlich beruflich? Und wenn Sie jetzt keine brauchbare Antwort liefern können, wird dieses Gespräch relativ schnell im Sande verlaufen. Die gut Erzogenen werden irgendwie noch eine Anstandsfrage hinterherstellen und sich dann abwenden. Und wenn Sie aber sagen, Mensch, ich bin arbeitslos seit 2 Jahren, dann wird dieses Gespräch einen ganz anderen Verlauf nehmen, als wenn Sie eben sagen, ich bin ein Controller in einem deutschen mittelständischen Unternehmen, wie auch immer die Antwort dann aussehen wird. Und der Grund dahinter ist ganz klar. Wir fühlen uns mit unserer Aufgabe einer sozialen Gruppe zugehörig. Die soziale Gruppe, in der jeder eine Aufgabe erfüllt. Und wenn jemand arbeitslos ist, dann erfüllt er seine Aufgabe in dem Moment nicht. Und damit ist er vom Rang her gesehen nicht auf unserer Ebene. Das muss man nicht schön finden, das kann man anprangern. Es ist einfach aus unserer Biologie her so, wir erfüllen eine Aufgabe, dann erwarten wir auch, dass andere eine Aufgabe erfüllen. Warum das so ist, wie das dazu gekommen ist, ist in dem Moment erstmal irrelevant. Die Menschen machen das auch nicht bewusst. Und ich möchte das auch gar nicht werten. Ich möchte das auch nicht entschuldigen. Es ist einfach, wie es ist. Und der einzige Grund, warum ein Gespräch gut weiterlaufen könnte, ist, weil wenn Ihr Gegenüber zum Beispiel auch arbeitslos ist oder wenn eben jemand Ihnen helfen möchte, Mensch, wer sind Sie denn, was kann ich für Sie vielleicht für Sie tun, um Sie wieder in diese soziale Gruppe zu integrieren, damit Sie wieder auf dem gleichen Level irgendwie agieren können. Führungsmacht ist auch häufig gleichgesetzt mit Privilegien, aber auch, und das vergessen einige, Verpflichtungen. Mit der Macht erhalten Sie auch Privilegien, zum Beispiel ein höheres Gehalt, vielleicht ein größeres Büro, vielleicht einen größeren Dienstwagen, Zugang zum Führungskräftemeeting, vielleicht eine Assistenzkraft. Aber diese Privilegien erhalten Sie nicht einfach so, weil man denkt, Mensch, jetzt sind Sie per Handauflegen Führungskraft, jetzt haben Sie einen Wimpel mehr auf der Schulter und deshalb gibt man Ihnen das. Nein, nein, diese Privilegien haben einen Preis. Und dieser Preis sind ihre neuen Verpflichtungen. Und das vergessen viele Führungskräfte. Die Verpflichtung, für ihr Team zu sorgen, jeden Einzelnen ihres Teams weiterzuentwickeln, zu fordern, zu fördern, zuzuhören, auch bei privaten Sorgen, ja, auch wenn das nicht immer leicht ist, und für ihr Team einzustehen. Und zwar, das haben wir im letzten Video schon gehabt, einzustehen bei Gefahr. Und zwar bei Gefahr von außen und bei Gefahr auch von innen. Ihr Team in alle Richtungen zu schützen. Das ist ihre Aufgabe und ihre Verpflichtung. Denken Sie an die Banker aus dem zweiten Video, an diese Investmentbanker, die diesen uralten Vertrag zwischen Anführer und der Gruppe missachten und mit Füßen treten. Das heißt, sich auf Kosten der Gruppe Privilegien zu sichern und sich zu bereichern und nicht für die Gruppe einzustehen. Diese Verpflichtungen werden von diesen Menschen eben nicht eingehalten und dann kommt dieses System eben aus der Balance. Macht und Privilegien bringen Verpflichtungen mit sich. Macht erfordert einen verantwortungsvollen Umgang mit ihr. Es geht also auch um Verantwortung. Und um dieser Verantwortung gerecht zu werden, müssen Sie wissen, was von Ihnen erwartet wird. Und zwar in Ihrer Rolle als Führungskraft. Aber was genau ist eine Rolle? Das haben wir in den letzten beiden Videos schon mal anklingen lassen. Eine Rolle ist letztendlich die Summe von Erwartungen und Ansprüchen von Handlungspartnern einer Gruppe. Wenn es Sie interessiert, diese Definition ist aus dem Wörterbuch der Soziologie von Hillmann. Da ist die Definition auch etwas länger über ein paar Seiten. Das ist aber im Grunde der Kern, der für uns jetzt hier vollkommen ausreichend ist. Also, eine Rolle ist ein ganzes Bündel an Erwartungen, viele Erwartungen und Ansprüche von Ihrer Umwelt an Sie in diesem Kontext. Und jeder von uns hat mehrere Rollen. Wir sind zum Beispiel Mitarbeiter, Kollege, Führungskraft, Sohn oder Tochter, Vater oder Mutter, Ehepartner. Wir sind Freund, Fitnessstudio-Partner, Kleingarten, Vereinsmitglied oder eben Steuermann beim Wildwasser-Rafting. Und jede einzelne Rolle bringt eben ihre Erwartungen mit sich. Und warum erlauben Sie dem Herrn in Schwarz, Ihnen Befehle zu erteilen? Warum? Weil Sie davon ausgehen, dass er dann dafür sorgen wird, dass alle in heilem Zustand unten ankommen. Denn genau das erwarten Sie von ihm. Dafür hat er die Rolle als Steuermann und nicht die Rolle als Ruderers. Und was erwarten Sie von den anderen Ruderern? Dass sie ebenfalls den Befehlen des Steuermanns folgen. Und warum? Damit eben alle unten ankommen. Genau deswegen, dafür. Alle sitzen sprichwörtlich in einem Boot. Übrigens, je mehr Rollen Sie in Ihrem Leben haben, desto mehr Erwartungen werden natürlich an Sie auch gestellt. Und desto anstrengender wird Ihr Leben. Aber das werden wir noch konkret in Modul 5 behandeln. Jetzt schauen wir uns erst einmal Ihre Rolle als Führungskraft an, und zwar aus Sicht der viel zitierten Generation Y. Die Erwartung an die Führungskraft. Das Unternehmen Hays aus London hat dazu eine Studie erstellt. Befragt wurden über 1000 Angehörige der sogenannten Generation Y. Übrigens, die Generation Y, das sind die Menschen, die geboren sind in den Jahren oder in den Jahrgängen 1980 bis 1995. Die Geburtsjahre schwanken da ein wenig je nach Quelle, aber das ist eine ungefähre Zeitspanne. Das sind also die Mitarbeiter, die inzwischen so Anfang bis Mitte 20 und bis Mitte 30 sind. Die danach Geborenen ab 1995 nennt man übrigens Generation Z. Die ersten dieser Generation befinden sich jetzt in den Ausbildungen oder Universitäten oder machen sich gerade eben auf den Weg in die Unternehmen. Daher konzentrieren wir uns jetzt eher mal auf die Generation Y. Grundsätzlich gilt natürlich Vorsicht mit solchen Typisierungen, denn nicht jeder, der in dieser Zeitspanne geboren ist, ist genau so oder so. Aber es gibt eben Tendenzen in den Veränderungen einer Generation in Abgrenzung zur vorherigen. Und diese Veränderungen gehen einher mit den Veränderungen in unserer Umwelt. Die Prägung des Menschen durch die Umwelt nennt man übrigens Sozialisation. Und die Generation Y wurde eben anders sozialisiert. Zum Beispiel durch die großen Umwälzungen der Digitalisierung. Schauen wir uns diese Veränderungen mal im Kontext Führung an. Was erwartet diese junge Generation denn von ihren Führungskräften? Sie sehen hier die meistgenannten 6 Punkte. Die wichtigste Rolle also ist es, Coach und Mentor zu sein. Danach kommt schon die Erwartung, geführt zu werden. Dicht gefolgt von dem Anspruch, beraten zu werden und vertrauensvoll zu sein und sowohl berufliche wie private Dinge besprechen zu wollen. Mit 16% kommt dann noch die Erwartung eines freundschaftlichen Verhältnisses und 10% noch die Erwartung, dass die Führungskraft die Arbeit organisiert und entsprechend verteilt und einteilt. Das sind doch spannende Ergebnisse, oder? Das, was eigentlich die Kernaufgabe früher einer Führungskraft war, nämlich die Arbeit zu organisieren und zu verteilen, das wird nur noch von 10% erwartet. Und wenn man sich die anderen 5 Rollen mal anguckt, merkt man schon, welche massive Veränderung hier offensichtlich in der Erwartungshaltung dieser Generation stattfindet. Die wichtigste Erwartung in Form eines Coach und Mentors bedeutet aber auch, dass die Führungskraft sich selbst führen kann. Und das macht das Ganze so komplex. Das heißt, Aufgaben zu verteilen, zu organisieren, das ist ja eine Aufgabe. Aber die Erwartung in Form von Rollen, die jetzt an sie gestellt wird, verlangt ja von ihnen auch viel mehr, ein viel komplexeres Kompetenzfeld. Diese Generation will jemand, der sie coacht, der sie führt, der vertrauensvoll ist, jemand, der managen kann. Und das erfordert schlichtweg eine umfassende Persönlichkeit. Daher werden wir uns viel ihrer Person an sich widmen, ihrem Mindset und eben ihrer Sicht der Dinge. Doch schauen wir uns vorher noch aus dieser Studie ein zweites Bild an, nämlich die 8 wichtigsten Eigenschaften, also nicht Rollen, sondern Eigenschaften. Das ist die gleiche Studie mit der Frage, was sind die 8 wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft? Und hier ist auch wieder hier nochmal die Quelle und hier kommen die Ergebnisse. Also auf Platz 1 ist die fähig zu sein, zu motivieren. Platz 2 ist unterstützend sein. Drittens fair zu sein. Viertens über gute Fachkenntnisse zu verfügen. Fünftens integer sein. Dazu vielleicht ganz kurz. Integrität ist ein großes Wort. Im Kontext Führung kann man am besten Folgendes dazu sagen. Eine Person ist dann integer, wenn sie sozusagen unbestechlich ist, also fest und tief verankert in seinen Werten und diesen anhängt, zu denen sie dauerhaft steht und von denen sie sich nicht abbringen lässt. Das Gegenteil dagegen wäre korrumpierbar oder das Fähnchen in den Wind hängen. Das nur ganz schnell mal eben zum Thema Integrität. Dann geht es weiter auf Platz 6 mit entschlussfreudig sein. Mit 7. confident. Also confident kann man mit unterschiedlichen Worten übersetzen, wie zum Beispiel selbstsicher sein, aber auch vertrauend sein, frohgemut, überzeugt. Und letztendlich sind das alles wichtige Aspekte für eine Führungskraft. Und dann noch 8. Direct kann man übersetzen mit führen, aber auch mit etwas regeln, lenken, übersetzen. Also Sie sehen, das, was früher eigentlich die Kernaufgabe oder die Hauptaufgabe einer Führungskraft war, liegt hier weit abgeschlagen mit 7% nur bei den Nennungen. Soweit, so gut. Aber worin unterscheidet sich die Rolle einer Führungskraft jetzt im Vergleich zu einem konkreten, normalen Kollegen genau? Schauen wir es uns an. Nehmen wir einmal ein paar Standardaufgaben, wie zum Beispiel arbeitet inhaltliche Aufgaben ab, nimmt an Meetings teil, lädt zu Meetings ein und bestimmt die Agenda, führt und leitet Mitarbeitergespräche, kann über Gehaltserhöhungen entscheiden, kann Abmahnungen aussprechen, kann Kündigungen aussprechen, genehmigt oder streicht Urlaub und so weiter und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, was ein Mitarbeiter davon übernehmen kann. Grün ist also, kann der Mitarbeiter zu 100% übernehmen. Gelb ist so ein bisschen, so eine Grauzone, kann mal sein, kann mal nicht sein, je nach Aufgabenprofil. Und Rot ist definitiv nicht Mitarbeit, nicht Aufgabe des gleichgestellten Mitarbeiters. Das findet nicht statt. Also ein Mitarbeiter kann keine Abmahnung aussprechen für einen Kollegen auf gleicher Ebene, noch eine Kündigung aussprechen. Wenn wir uns dagegen das Profil einer Führungskraft angucken, dann sehen wir, dass wir da sehr viel mehr Grün haben und bei den inhaltlichen Aufgaben, bei den sogenannten fachlichen Aufgaben, wäre es schon gut, wenn eben die Führungskraft nicht zu 100% ihrer Zeit nur mit Fachaufgaben zu tun hat, weil sie natürlich auch etwas Zeit braucht für die ganzen Führungsaufgaben. Es wird also deutlich, dass sich die Aufgaben unterscheiden und die Erwartungen unterscheiden sich eben auch. Es wäre doch komisch, wenn eine Führungskraft die Aufgabe an einen Mitarbeiter delegieren würde, eine Abmahnung auszusprechen. Es geht ja viel, man kann ja viel delegieren, aber das geht eben nicht. Und das ist nicht Aufgabe des Mitarbeiters, eines Kollegen an einen anderen Kollegen, sondern das ist die Aufgabe einer Führungskraft. Das ist auch nicht immer bequem und auch nicht immer harmonisch. Im Gegenteil. Aber das ist übrigens ein Grund, warum Führungskräfte mehr verdienen als normale Mitarbeiter ohne Führungskompetenz oder ohne Führungsaufgabe. Es ist schlichtweg auch Schmerzensgeld. Und es wird dann aber auch von ihnen erwartet, dass Führungskräfte Entscheidungen auch gegen Widerstände durchsetzen. Entweder die eigenen Entscheidungen oder auch mal die des Vorstandes oder die des Geschäftsführers. Das ist eine der Aufgaben einer Führungskraft, auch wenn es einem nicht immer passt. Wenn Sie also nur Führungskraft werden wollen, um von allen geliebt zu werden oder nur des Geldes wegen, dann vergessen Sie es. So funktioniert das nämlich nicht. Schauen wir uns mal das Gegenteil oder die Aufstellung Fachkraft versus Führungskraft an. Eine Fachkraft arbeitet fachliche Aufgaben ab. Eine Führungskraft führt und koordiniert eine Gruppe von Menschen. Wichtig dabei ist Folgendes zu wissen. Es ist keine Wertung, ob Fachkräfte jetzt besser sind oder Führungskräfte, denn beides ist unglaublich wichtig und beides ist notwendig, um letztendlich Ergebnisse zu produzieren. Aber was meinen Sie? Weiß die Fachkraft die Leistung und die Aufgaben einer Führungskraft zu schätzen? Eher nicht, weil sie es gar nicht beurteilen kann, weil sie noch nie selber Menschen geführt hat und gar nicht weiß, woran man da alles denken muss und wie komplex das Ganze ist und wie man da manchmal jonglieren muss, um die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Mitarbeiter irgendwie in Einklang zu bringen. Eine Fachkraft weiß die Arbeit einer Führungskraft meistens erst dann zu schätzen, wenn sie selber schon mal Führungskraft war und das jetzt nicht mehr tut. Weil dann weiß sie ganz genau, das gibt es auch in einigen Unternehmen, dass Führungskräfte manchmal sagen, das ist mir zu viel Aufwand, das ist nicht mein Ding, ich trete wieder einen Schritt zurück, werde wieder normaler Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung. Ich habe großen Respekt vor solchen Menschen, weil das nicht immer leicht ist, nach dem Motto, der hat es nicht geschafft. Aber ganz im Gegenteil, ich finde, das hat eine Größe, das zu tun und dann auch zu sagen, das ist nicht meins, ich bin woanders besser aufgehoben. Das ist für die Mitarbeiter besser, es ist für das Unternehmen besser und es ist auch für die Person an sich besser. Eine viel höhere Lebenszufriedenheit und Lebensqualität, die man damit einhergeht. Anerkennung und Wertschätzung sollten Sie aber von Ihrem Team nicht erwarten. Das ist nicht gesund und das wäre ungefähr so, als würde ein Vater von seinem Sohn gelobt werden wollen. Das ist, sagen wir mal, schwierig bis hochproblematisch. Das Lob bezüglich Ihrer Führungsleistung sollte entweder von Ihnen selbst kommen, weil Sie wissen, dass Sie jetzt wirklich etwas geleistet haben, oder wenn Sie wollen, auch von Ihrem Chef. Warum ist es jetzt wichtig, diesen Rollenunterschied zu verstehen? Fachkraft zu sein oder Führungskraft zu sein, das ist ein großer Rollenunterschied. Nur wenn man diesen Unterschied kennt, kann man die entsprechende Rolle auch ausfüllen. Und nur wenn man diese Rollenerwartung einer Führungskraft klar ausfüllt, kann man erfolgreich sein. Sein Team erfolgreich als Führungskraft zu führen, sowohl fachlich als auch persönlich. Was meine ich mit persönlich? Auch von Ihnen wird von Ihnen als Führungskraft wird Ihr ganzes Potenzial gebraucht. Und wenn Sie als Führungskraft erfolgreich sind, dann haben Sie viel über sich selbst, über Ihre Prinzipien, über Ihre Werte und generell über das Verhalten anderer Menschen gelernt. Das könnte man jenseits von ihrer Position und Funktion als Führungskraft als Lebenserfolg bezeichnen. Aber die entscheidende Frage an dieser Stelle lautet vorher noch, wollen Sie das überhaupt? Und diese Frage meine ich durchaus ernst. Ich meine, Sie sind hier in einem Führungskräftetraining und wenn Sie noch nicht Führungskraft sind, dann haben Sie ja noch die Entscheidung, vielleicht nochmal zurückzutreten. Die entscheidende Frage ist wirklich, wollen Sie das? Führungskraft zu sein bedeutet nämlich, auch mal ungeliebte Entscheidungen treffen zu müssen. Führungskraft zu sein bedeutet, auch mal Entscheidungen der Geschäftsführung oder des Vorstandes mittragen zu müssen, mit denen man selbst nicht einverstanden ist. Natürlich hat man da immer noch, also wenn die Führungskraft oder ihr Geschäftsführer jetzt sagt, sie sollen vom Kirchturm springen, dann haben sie natürlich da ein Vetorecht, ganz klar. Aber manchmal geht es eben, sollen wir Strategie A oder Strategie B fahren? Und sie sind der Meinung A und ihr Geschäftsführer sagt, wir haben jetzt alles durchdacht, wir machen jetzt doch B. Und dann müssen sie das durchziehen, auch mit ihrem Team. Und das ist nicht immer lustig. Führungskraft zu sein bedeutet, Disharmonie im Team und verärgerte Gesichter bezüglich der eigenen Person aushalten zu müssen und zu können. Das heißt also wirklich, die Leute werden auch mal sauer auf sie persönlich sein. Die können das nicht immer trennen, dieses Fachliche und Persönliche. Die sind manchmal richtig sauer auf sie selber, wenn sie nicht das bekommen haben, was sie wollen. Nicht den Tag Urlaub, nicht den früheren Feierabend, nicht die Aufgabe, nicht die Kombination mit irgendwelchen anderen Kollegen, was auch immer es dann ist. Und Führungskraft zu sein bedeutet, auch mal Ärger für einen Fehler eines Kollegen im Team abzukriegen und sich schützend vor ihn zu stellen. Dann werden Sie nämlich als Führungskraft zum Vorstand oder zum Geschäftsführer zitiert und müssen sich dann anhören, was denn in Ihrer Abteilung schon wieder schiefgelaufen ist. Und selbst wenn Sie es nicht zu verantworten haben, werden Sie dann bitte nicht sagen, ich bin nicht schuld, der ist schuld. Denn genau das ist nicht das, was ich meine mit sich schützend vor ein Team stellen, um einen Rahmen zu bilden, wo sich Mitarbeiter eben auch mal Fehler leisten dürfen und sich trotzdem sicher fühlen. Natürlich hat das alles Grenzen. Wenn jemand bei Ihnen im Team was geklaut hat oder Alkoholiker ist und so weiter, das sind alles Probleme, die gehen weit über Ihren Einflussbereich als Führungskraft hinaus. Das ist natürlich klar. Nur wenn ein Kunde mal verärgert, irgendwie beim Vorstand angerufen hat und Ihr Mitarbeiter in Ihrer Abteilung hat es halt nun mal verbockt. Dann sagen Sie, stellen Sie sich schützend vor Ihr Team und klären das dann im Team mit ihm unter vier Augen und stellen dann die Frage, die ich im Video 2 gestellt habe, was können wir tun, damit so ein Fehler nicht nochmal passiert. Das ist dann eben auch Ihre Aufgabe. Alles keine Komfortzonenaufgaben. Ich wiederhole die Frage, wollen Sie das? Die Frage lautet hier nicht, können Sie das? Führung kann man lernen. Sie erinnern sich aus Video 1. Führung kann man lernen. Das ist unbestritten. Die Frage lautet, wollen Sie das? Wollen Sie das aushalten? Und stopp, bevor Sie jetzt zu früh hier anfangen zu nicken, ja, ich will das auf jeden Fall, antworten Sie bitte nicht zu schnell, sondern denken Sie in aller Ruhe mal darüber nach. Denn es gibt viele Führungskräfte, die in ihren Jobs todunglücklich sind. Das liegt nicht daran, dass das schlechte Menschen sind. Es liegt einfach nicht jedem, andere Menschen zu führen. Es liegt einfach nicht jedem. Es kann zwar jeder lernen, aber es muss auch nicht jedem liegen. Und es gibt Menschen, die haben da richtig Spaß dran. Dazu kommen wir aber gleich. Einige Menschen machen ihre fachlichen Aufgaben einfach so gerne, dass sie froh sind, mit diesem ganzen Führungskrempel nicht zu tun haben zu müssen. Und es gibt Momente, in denen ich mir manchmal wünsche, dass es bei mir auch so wäre. Es ist aber nicht so. Ich führe meistens viel lieber, als einfach nur fachliche Aufgaben zu erledigen. Dafür bin ich nicht geeignet. Ich bin dafür geeignet, Menschen zu führen und es gibt noch andere Gründe, warum Menschen lieber keine Führungskraft sein sollten. Ein weiterer Grund, warum Menschen vielleicht lieber keine Führungskraft werden sollten, ist folgender. Einigen Menschen ist das Motiv der Zugehörigkeit so wichtig, dass es sie schier zerreißt, wenn sie jemand anderem zum Beispiel einen Urlaub mal verweigern müssen und diese Person sie dafür hasst. Zumindest vorübergehend. Das kocht sich alles auch wieder runter, aber in dem Moment ist es erstmal hart zu verkraften. Und andere Menschen blühen eben erst richtig auf, wenn sie als Führungskraft mehr Handlungsspielraum haben, wenn sie als Coach für ihr Team da sein müssen, Entscheidungen treffen dürfen, vielleicht auch nicht immer populärer, aber lieber Entscheidungen treffen, die nicht populär sind, als gar keine Entscheidung treffen zu können. So werten diese Menschen das. Und sich selbst ihr eigenes Team formen dürfen. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Warum dann überhaupt Führungskraft sein wollen? Auf den letzten Folien habe ich Ihnen einige, viele Dinge erzählt, die eher negativ sind. Ich bin der Meinung, dass Sie ehrlich wissen sollten, was da auf Sie zukommt. Und Sie wissen ja, jede Medaille hat auch zwei Seiten. Und jetzt kommt der andere Teil der Wahrheit, nämlich die Vorteile. Gute Führungskräfte brauchen sich niemals Sorgen um die Zukunft zu machen. Sie werden einfach immer gebraucht werden. Gute Führungskräfte werden in absehbarer Zeit nicht von Robotern ersetzt werden können. Gute Führungskräfte lernen sich selber besser kennen und verbessern damit alle ihre Lebensbereiche, also auch privat. Gute Führungskräfte haben mehr Handlungs- und Gestaltungsspielraum im Job. Gute Führungskräfte verdienen meistens mehr als Mitarbeiter ohne Führungsaufgaben. Allerdings ist es nicht das Kernmotiv dieser Führungskräfte, deswegen Führungskräfte zu sein, weil sie mehr verdienen. Geld ist eine Folge. Und jetzt Buddha bei die Fische, wie wir in Hamburg sagen. Warum Sie? Warum? Warum Sie? Warum wollen Sie Führungskraft werden? Oder warum sind Sie Führungskraft geworden? Um zu herrschen und Privilegien zu erhalten? Weil das der nächste automatische Schritt auf Ihrer Karriereleiter war? Weil Sie sonst nicht weiter aufsteigen können im Unternehmen? Weil sich das im Freundeskreis gut anhört, ich bin Führungskraft? Oder um den Menschen zu dienen? Ob Führungskraft oder nicht, treffen Sie diese Entscheidung bitte bewusst und ziehen Sie es dann durch. Machen Sie bitte keine halbherzigen Sachen. Das Leben ist sonst zu kurz. Sagen Sie niemals, na gut, dann probiere ich jetzt mal. Streichen Sie bei solchen Sachen Versuchen aus Ihrem Wortschatz. Sie treffen eine Entscheidung, Sie tun es und nach einer gewissen Zeit prüfen Sie, ob das für Sie passt oder ob es nicht passt. Und wenn es nicht passt, treffen Sie Entscheidungen und wenn es passt, treffen Sie auch Entscheidungen. So funktioniert das. Aber versuchen Sie es nicht. Versuchen hat schon immer das Scheitern inkludiert. Das ist nicht gut. Okay, sondern sagen Sie sich Folgendes: Ich gehe den Weg einer Führungskraft, ich lerne alles dafür, gebe mein Bestes, in ein paar Monaten prüfe ich, wie es mir geht und ob es funktioniert und dann treffe ich eine neue Entscheidung, bleibe ich auf Kurs oder ändere ich meinen Kurs. Das hat richtig Kraft, da merken Sie, es ist was ganz anderes als, ja, dann versuche ich es mal. Und wie sieht es jetzt eigentlich mit Ihrem Selbstbild aus, mit dieser Kraft, mit diesem Selbstverständnis, dem Selbstvertrauen? Und als Führungskraft ist es wichtig, ein positives und starkes Selbstbild zu haben. Was ein Selbstbild ist? Ganz einfach. Es ist das Bild, was Sie selbst von sich haben. Und Sie kennen sich ja schließlich am besten. Also, welches Bild haben Sie von sich selbst? Stark? Schwach? Eher laut, leise, introvertiert, extrovertiert, souverän, kompetent, Alpha-Tier, Beta-Tier, Löwe, Schaf, groß, klein, entscheidungsstark, prinzipienstark, konsequent? Wissen Sie, wenn Sie sich selbst nicht mögen, wie sollen es dann andere tun? Wenn Sie sich selbst nicht vertrauen, wie sollen es dann andere tun? Wenn Sie nicht ehrlich zu sich selbst sind, wie wollen Sie dann ehrlich zu anderen sein? Und warum sollten die ehrlich zu Ihnen sein? An welchen Prinzipien orientieren Sie Ihr Handeln? Erstaunlich viele Menschen haben über so eine Frage noch nie nachgedacht. Wenn Ihnen aber klar ist, welche Prinzipien Ihnen wichtig sind, dann haben Sie einen inneren Kompass. So wie dieser Kompass hier, den ich hier in meiner Hand halte. Der zeigt mir immer den Norden, also da, wo meine ganz klaren Prinzipien sind. Und ich muss nur gucken, okay, da ist der Norden, dann ist das die richtige Entscheidung. Und das ist sie eben dann nicht. Mit so einem inneren Kompass fallen Entscheidungen dann ziemlich schnell, ziemlich leicht. Es gibt eine Möglichkeit, diesen inneren Kompass für sich erstmal zu finden, scharf zu stellen, zu schärfen, genau zu wissen, was zeigt er mir eigentlich an. Und das ist die Möglichkeit, ein persönliches Leitbild zu entwickeln. Ein persönliches Leitbild, vielleicht fragen Sie sich jetzt, was soll das denn sein? Das ist so eine Art Verfassung, also Ihre Verfassung oder Ihr Grundgesetz, Ihre 10 Gebote, welches Bild auch immer für Sie passt. Und zwar Ihre 10 Gebote, für Sie persönlich. Alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne und von denen ich gelesen habe, also in den Biografien oder in anderen Büchern, haben oder hatten ein solches Leitbild. Und das hat diesen Menschen Orientierung gegeben. Ein Kompass eben. Oder ein Leuchtturm. Die Frage ist, wie könnte Ihr Leitbild aussehen? Und in meinen Führungstrainings, die ich gebe und bisher auch gegeben habe, habe ich immer auch diesen Teil mit eingebaut. Es geht gar nicht nur darum, wie Sie als Führungskraft das ganze Leben sehen, sondern wie Sie Ihr Leben grundsätzlich sehen. Also wo soll es denn eines Tages hingehen? Wir tauchen jetzt schon ein bisschen stärker ein. Also wie möchte ich mein Leben leben? Was möchte ich irgendwie erreichen die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Was ist mir denn wichtig im Leben? Und als Führungskraft ist es eben wichtig, ein solches Leitbild entwickelt zu haben. Praxistipp: Am besten starten Sie diese Entwicklung jetzt. Wie sollte es anders sein? Anhand der Arbeitsblätter zu diesem Video. Im Modul 5 werden wir zu diesem Thema dann noch weitergehend uns tief und vertiefend eben widmen. Aber fangen Sie schon mal an mit dem ersten Entwurf. Das ist eben auch ganz wichtig. Es ist der erste Entwurf ist eben auch nur ein Entwurf. Das muss nicht fertig sein. Das ist sowieso ein Prozess. Steht hier auch, die Entwicklung eines Leitbildes ist ein Prozess, der Sie als Führungskraft unterstützend begleiten wird. Es muss nie fertig sein, weil Sie sich ja auch immer selber noch weiterentwickeln. Aber mit diesen Fragen sich zu beschäftigen, wird Ihnen im Leben einfach nochmal eine ganz andere emotionale Stabilität auch geben. Also die entsprechenden Arbeitsblätter finden Sie dann auch beim Video in dem Modul und in dem entsprechenden Bereich eben dann zum Download bereit. Wie sehen Sie eigentlich die Welt? Und das ist eine Sache, die wir auch bei der Wahrnehmung in Modul 2 nochmal aufgreifen. Aber an dieser Stelle ist das eben auch ganz spannend, denn vielleicht ist Ihnen klar geworden, dass es nicht die Wahrheit gibt. Es gibt die Welt, in diesem Falle jetzt unser Planet. Das ist auch ganz spannend. Wir sehen die Welt meistens so. Wenn Sie in China sich eine Weltsicht angucken, dann ist Nord- und Südamerika auf rechts auf der Karte, so dass China schön in der Mitte ist. Ist letztendlich ja das Gleiche, nur sieht eben gänzlich anders aus. Ist eine ungewohnte Perspektive. Und letztendlich ist es natürlich die Welt, die uns Reize sendet, die wir wahrnehmen über unsere Sinneskanäle. Aber es ist eben auch unser Kopf mit unserem Weltbild, was wir hier zwischen unseren Ohren tragen, was wir nach außen geben durch eben zum Beispiel unsere Augen, durch unsere Ohren, durch unsere selektive Wahrnehmung. Und wir sind es dann, die durch diese Brille, durch unsere Brille eben die Welt da draußen betrachten, die im Grunde erst einmal neutral sind. Und erst durch unsere Betrachtung wird es dann eben positiv, negativ, gut, böse, schlecht, weniger schlecht oder richtig toll. Wie gesagt, im Modul 2 gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Die wichtigste Erkenntnis hier ist eben, unsere Augen nehmen nicht nur Informationen auf, sondern unsere Augen projizieren auch ein Bild in die Welt. Und das sollten Sie nicht vergessen, dass das, was Sie denken, wie die Welt zu sein hat oder wie die Welt ist, dass das letztendlich nur ein Abbild in Ihrem Kopf ist. Das ist nicht die Welt. Und das kann manchmal ganz entlastend sein. Das kann dahingehend entlastend sein, dass man andere Perspektiven zulassen kann. Nicht nach dem Motto, das ist so und das muss so sein. Es kann vielleicht auch anders sein. Und es kann dazu dienen, dass man sagt, wenn ich gewisse Aspekte so und so sehe, sie aber nicht für sinnvoll erhalte im Sinne meiner persönlichen Entwicklung, weil sie mich bremsen, dann kann ich das auch verändern. Und dazu habe ich Ihnen ein paar Fotos mitgebracht, um das vielleicht noch ein bisschen plastischer zu machen. Erinnern Sie sich noch an Ihr Elternhaus? an ihre Großeltern oder Onkeln und Tanten, an ihre Kindheit? Wissen Sie noch ungefähr, was Sie so in der Schule erlebt haben? Welche Reisen Sie mit Ihren Eltern und später mit Ihren Freunden erleben durften? Wie Ihre Eltern miteinander umgegangen sind? Welche Freunde Sie hatten? Welche Organisationen Sie geprägt haben? Erinnern Sie sich an all das? Und jetzt nehmen Sie mal irgendeinen Kollegen oder einen Freund, den Sie kennen, und überlegen mal, hatte dieser Kollege genau die gleichen Einflussfaktoren von der Geburt über das Aufwachsen mit ihren Eltern, mit ihren Onkels und Tanten, in ihrer Kindheit, alle die gleichen Erlebnisse in der Schule, die gleichen Reisen mit den gleichen Eltern, mit den gleichen Freunden und so weiter? Natürlich nicht. Er hat weder die gleichen Erfahrungen gemacht, weil er natürlich auch nicht von den gleichen Menschen umgeben wurde. Und das ist wahrscheinlich das, worauf ich hinaus will. Jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch hat sein Modell der Welt im Kopf, das geprägt ist durch unsere eigenen Erfahrungen, die er oder sie mit dieser Welt, die um ihn rum war, eben gemacht hat. Also jeder hat sein eigenes subjektives Modell der Welt im Kopf, mit der er auch wieder rausgeht in die Welt und die Welt eben betrachtet durch seine subjektive Brille. Und wie entsteht dieses Modell? Hier habe ich Ihnen nochmal ein kleines Chart mitgebracht auf dem Flipchart. Eben ganz oben sehen Sie die sogenannte Wirklichkeit auf atomarer Basis. Das heißt, und mit diesen ganzen Neuronen und Elektronen sendet es eben gewisse Reize auf, die wir über unsere Sinnesorgane aufnehmen und in unserem Gehirn dann verarbeiten. Und je nachdem, was Sie so bisher so gelernt haben und erlebt haben, gibt es dort eben gewisse Wahrnehmungsfilter, Glaubenssätze, Ängste, innere Antreiber, Werte und Prinzipien oder sogar, wenn es nicht so gut gelaufen ist, auch Neurosen. Und all das wird dann eben zu unserem subjektiven Modell der Welt. Soweit, so gut. Natürlich stimmen wir in einigen Grundlagen überein. Zum Beispiel in der Sprache. Alle Menschen in unserer Umgebung bezeichnen einen Stuhl als einen Stuhl. Grundsätzlich erst einmal. Aber wenn ich Sie jetzt frage, malen Sie mal einen Stuhl, glauben Sie dann wirklich, dass jeder Mensch das gleiche Bild eines Stuhls im Kopf hat? Die gleiche Form, die gleiche Farbe, die gleiche Größe? Ich habe mal bei IKEA den Begriff Stuhl gesucht. Und das ist das Ergebnis. Und das ist übrigens nur ein Teil der ersten Seite mit den Ergebnissen der Stuhlsuche. Es gibt bei IKEA noch 24 weitere Seiten zu unterschiedlichen Stühlen. Was ich damit sagen will, ist, wir alle haben zwar ein Grundverständnis dafür, was ein Stuhl ist, aber das genaue Bild in unserem Kopf eines Stuhls ist mit großer Wahrscheinlichkeit unterschiedlich im Verhältnis zum Bild eines anderen Menschen dazu. Und naja, also das Thema Stuhl ist ja jetzt relativ banal und einfach. Und wenn es jetzt etwas komplexer wird, gehen die Vorstellungen garantiert noch weiter auseinander. Zum Beispiel beim Thema Partnerschaft, ob privat jetzt oder im Geschäftsleben. Wie hat der andere zu sein? Wie ist es richtig, miteinander umzugehen? Oder bei Politik, was ist die richtige Reaktion auf die Themen der Nachrichten? Was ist die richtige Partei? Wen soll man denn wählen? Oder interessiert mich Politik überhaupt? Interessiert mich Fußball, Religion, Klatsch und Tratsch? Den einen ja, den anderen nein. Welche Einstellungen haben wir zum Thema Arbeit? Wie sollen sich die anderen bitteschön am Arbeitsplatz verhalten? Sie merken, dass das Beispiel mit dem Stuhl da noch das Banalste ist. Und jetzt wissen Sie, dass jeder Mitarbeiter von Ihnen, jeder einzelne Mitarbeiter mit seinem eigenen Modell der Welt im Kopf herumläuft. Das heißt also, dass Sie überhaupt irgendwie kommunizieren können, ist im Grunde eigentlich schon ein kleines Wunder. Und was bedeutet das jetzt für mich? Das war jetzt ein langer Theorieteil. Jetzt kommt die Essenz daraus. Also, es gibt nicht die Wahrheit. Ihr Mindset ist das Ergebnis Ihrer Erlebnisse, Ihrer Vergangenheit. und nichts, was unveränderlich in Stein gemeißelt ist. Sie können Ihr Mindset verändern, indem Sie Ihre Sicht auf die Welt, die Dinge, die Menschen verändern. Um genauer darauf zu sprechen, kommen wir dann nochmal im Modul 2, wo es eben um diese psychologischen Grundlagen geht. Sie können Ihr Mindset, Ihre Sicht der Dinge zum Thema Führung verändern und so anpassen, wie es für Sie dienlich ist. Und dann am besten auch noch für Ihr Team. Und daraus ergibt sich schon wieder die nächste Frage. Was ist Ihre Einstellung zum Thema Führung? Denn jeder hat ja sein eigenes Modell der Welt im Kopf. So eben auch seine eigene Einstellung zum Thema Führung. Welches Modell haben Sie dazu im Kopf? So eins? Ich habe 2 harte Fragen an Sie. Bitte verzeihen Sie mir diese Härte schon im Voraus. Meine Intention und Motivation sind, Sie bestmöglich auf diese neue Rolle vorzubereiten. Sie sollen ja schließlich Spaß daran haben, Führungskraft zu sein. Das geht aber eben nicht nur im Kuschelmodus. Also meine Fragen an Sie. Haben Sie die charakterliche Reife, um andere Menschen führen zu können? Und diese Frage sollen Ihnen Ihre Verantwortung als Führungskraft einfach mal bewusst machen. Auf das Thema Verantwortung werden wir noch im Video 5 in diesem Modul genauer eingehen. Aber bereits an dieser Stelle sollten Sie eine Ahnung haben, welche Art von Verantwortung hier gemeint ist. Und die zweite Frage ist, können Sie sich selbst überhaupt schon führen? Denn nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Das ist der älteste Leitsatz und der erste Leitsatz aus der Bundeswehrzeit. Deshalb fängt jeder Offizieranwärter nicht mit dem Dienstgrad Leutnant an, sondern mit dem Dienstgrad, je nach Truppengattung, Matrose, Grenadier, Jäger, was auch immer es ist. Er fängt nie als Offizier an, sondern er lernt es von unten, damit er alle Ebenen durchlebt und genau weiß, wie die unteren Ebenen, die unteren Dienstgradgruppen sich eben fühlen, wenn da ein Offizier daherkommt und irgendwas behauptet, irgendwas von ihnen will, welche Mechanismen da greifen. Wenn Sie bereit sind, über solche Fragen nachzudenken, dann haben Sie schon begonnen, an sich zu arbeiten. Und damit werden Sie schon jetzt zu einer besseren Version von sich selbst. Ihre Einstellung zum Thema Führung entscheidet nämlich, ob Sie eine gute Führungskraft werden oder eine weniger gute. Das richtige Mindset hier entscheidet schlichtweg über den Führungserfolg. Und Führungserfolg ist 80% Psychologie und nur 20% Werkzeuge. Das glauben viele Menschen nicht. Ich würde inzwischen sogar fast sagen 90% Psychologie und 10% Werkzeuge. Aber lassen Sie mal die Pareto-Zahlen da stehen. Was Pareto genau ist, schauen wir uns im Thema Selbstmanagement und Zeitführung nochmal genau an. Aber deshalb widmen wir uns, weil dieser Psychologieanteil so hoch ist, deshalb widmen wir uns auch einmal erstmal nicht den konkreten Werkzeugen, sondern der Psychologie. Die Inhalte haben wir eben so ausgewählt, weil sie für Sie als Führungskraft jetzt erstmal wichtig ist, hier ein gutes Fundament zu liefern. Erfolgreiche Führungskräfte kennen den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Ich habe es im Video 1 schon mal gesagt. Effektivität ist das Thema Führung, also wo will ich überhaupt hin? Und Effizienz ist das Thema Management. Wie komme ich dann da am schnellsten und am besten hin unter dem Einsatz von so wenig Ressourcen wie möglich? Also noch einmal, Effektivität ist das richtige Tun und effizient ist die Dinge richtig tun. Was ist eine gute Führungskraft? Das ist die Frage aller Fragen. Diese Frage stelle ich in jedem Führungskräftetraining, das ich in Unternehmen halte. Und ich zeige hier Ihnen gleich die Antworten aus einem der Führungskräftetrainings aus den letzten Monaten. Es stammt aus einem Unternehmen mit ca. 400 Mitarbeitern und ich habe mir von den Führungskräften absegnen lassen, dass ich das hier verwenden darf. Es ist sowieso anonymisiert, stehen also keine Namen drauf. Und hier sind die Ergebnisse. Und diese Ergebnisse stehen stellvertretend für alle Ergebnisse. Das ist hochgradig spannend. Die Menschen in Führungspositionen spüren, was wirklich wichtig ist. Da steht zum Beispiel, gerecht und fair sein, verständnisvoll, fürsorglich, den Mitarbeitern den Rücken stärken, charismatisch sein, Ausstrahlung haben, also sympathisch, durchsetzungsstark, eine Respektsperson sein, freundlich sein, nicht von oben herab, zuhören, Verantwortung für getroffene Entscheidungen tragen, das Beste für seine Mitarbeiter rausholen, kompetent und zwar fachlich wie auch entscheidungstechnisch, Präsenz bei Mitarbeitern zeigen, zu Entscheidungen stehen und durchziehen, Arbeit der Mitarbeiter zu schätzen wissen, Vertrauen ausstrahlen, sich vorbildlich verhalten, Aufgaben delegieren, ehrlich sein, verschwiegen sein. Sie sehen, das ist natürlich ist der Wortlaut in unterschiedlichen Trainings mal so, mal ein bisschen anders, aber vom Prinzip her wissen die Menschen, worum es beim Thema Führen geht. Vielleicht fühlen sie ja auch schon, dass es um solche Dinge geht. Vielleicht haben sie jetzt innerlich genickt, als ich das so vorgelesen habe. Dann lassen sie uns mit diesem Training aus ihrem Gefühl ein professionelles Wissen machen, mit dem sie zusammen mit ihren Mitarbeitern arbeiten können. Die zweite Frage, die ich stelle, ist, was ist ein guter Kollege? Und auch hier sehen Sie das gleiche Chart nochmal, also aus dem gleichen Training, die zweite Seminarseite, hilfsbereit, verschwiegen, vertrauensvoll und so weiter und so weiter. Und das gleiche frage ich natürlich auch mit den Mitarbeitern, sehen Sie da unten, was ist der ideale Mitarbeiter? Es gibt ein Verständnis davon, wie wir zusammenarbeiten wollen und das ist eine recht banale Übung, die Sie auch mit Ihrem Team einfach durchführen können. Das heißt, Sie brauchen nicht mehr als einen Flipchart, Blatt und einen Stift und dann stellen Sie doch einfach mal die Frage, welche Eigenschaften hat eigentlich unser idealer Kollege? Und dann öffnen Sie die Runde, sagen Sie mal. Und wenn Sie fragen, warum machen wir das ja, wie wollen wir eigentlich miteinander zusammenarbeiten? Und lass uns da mal irgendwie vielleicht einen kleinen Verhaltenskodex aufbauen. Das habe ich Ihnen ja nochmal mitgebracht als Praxistipp. Sie können diese zugegebenermaßen banale Übung mit Ihrem Team einfach nachmachen. Beispiele, wie gehen wir in Meetings miteinander um oder was ist dir, euch oder Ihnen in der Zusammenarbeit wichtig. Sie können das mit jedem Thema machen, das Sie gerade für wichtig halten. Und diese Übung ist so einfach, sie ist so gut, weil sie so einfach ist und sie ist auch so einfach, weil sie so gut ist. Vielleicht werden Sie sogar erstaunt sein, welche tollen Dinge sich daraus entwickeln lassen, wie zum Beispiel ein Meeting-Knigge oder ein Verhaltenskodex fürs Team. Sie können das mit Ihrem Team machen, also auch wenn Sie nur ein ganz kleines Team haben und noch drei Vorgesetzte über sich haben. Sie können das mit Ihrem Team machen, ohne dass das gesamte Unternehmen dabei ist. Es ist Ihr Team. Tun Sie alles, was nützlich ist und natürlich auch legal, um Ihrem Team die Arbeit zu erleichtern. Und eine gute Kommunikation miteinander ist da ein großer Schritt und diese Übung ist letztendlich eine Kommunikationsübung. Zurück zu den Antworten. Dann eben noch, last but not least, was ist ein guter Kollege? Auch da stehen Dinge drauf, die, glaube ich, bei allen Menschen irgendwie auf Zustimmung stoßen. Interessant finde ich hier auf der linken Spalte, ungefähr in der Mitte, anwesend sein. Also das ist ein Unternehmen, bei dem eben einige Mitarbeiter sich auch häufiger mal krank schreiben lassen. Das ist eben auch manchmal ein Indiz, woran könnte das liegen? Da müsste man als Führungskraft dann auch mal genauer hingucken. Geht es dem Mitarbeiter gut? Warum geht es ihm vielleicht nicht so gut, wie es sein sollte? Was kann man da vielleicht verbessern? Manchmal ist es auch eine Einstellungssache und dann muss man mit dem Mitarbeiter mal an der Einstellung arbeiten. So, und dann haben wir natürlich auch noch, was ist ein guter untergeordneter Mitarbeiter, also untergeordnet jetzt in der Hierarchieebene. Wie heißt es so schön? Same, same, but different. Die gleiche Frage können Sie eben auch nochmal stellen. Die Frage können Sie auch, wenn Sie mit anderen Führungskräften zusammen sind, was erwarten wir eigentlich von unseren Mitarbeitern? Diese Übung ist auch eine gute Sache, wenn Sie mal ein Meeting moderieren müssen, Sie aber nicht so richtig viel zu erzählen haben, das Meeting aber nicht absagen können, warum auch immer. Vielleicht unter der Unterschrift konkrete Erwartungen an die Mitarbeiter, mehr Klarheit bei der Arbeit. Fazit daraus, ob Kollege, Mitarbeiter oder Führungskraft. Es scheint ein allgemein gültiges Verständnis darüber zu geben, wie man andere behandelt und wie man behandelt werden möchte, wie man miteinander umzugehen hat. Und dieses allgemeingültige Verständnis, was vorzuherrschen scheint, orientiert sich an Prinzipien und das ist das Fundament Ihrer Führungsarbeit. Sie werden gleich noch sehen, dass jeder Mitarbeiter etwas anders geführt werden muss, aber die Grundlagen sind gleich. Und Ihre Führung hat Konsequenzen. Egal wie Sie führen, es wird Auswirkungen auf Sie, auf Ihre Vorgesetzten und auf Ihre Mitarbeiter haben. Denn Sie haben ja Macht übertragen bekommen und wenn Sie Macht ausüben, entsteht Reibung, weil Sie in die Interessensbereiche anderer Menschen eingreifen. Wenn Sie diese Macht nicht ausüben, entsteht ebenfalls Reibung, weil Sie dann auch in die Interessensbereiche anderer Menschen eingreifen. Nur eben anders. Nicht zu führen als Führungskraft ist auch Führung. Eine extrem schlechte Variante zwar, aber es ist eine. Egal wie Sie führen, Sie werden es niemals allen recht machen können. Warum? Sie haben erfahren, dass jeder Mensch einzigartig darin ist, die Welt zu sehen. Und das führt zwangsläufig dazu, dass es, egal was Sie tun und egal was Sie unterlassen, immer oder häufig zumindest mindestens eine Person geben wird, die das nicht gut findet. Und das gute Recht dieser Person. Aber wenn diese Person ein Mitarbeiter von Ihnen ist, dann hat diese Person dennoch nach Ihren Vorgaben als Führungskraft zu handeln. Fachliche Differenzen sind normal. Jeder kann eine andere Meinung haben. Das ist kein Problem, wenn Sie eine vertrauensvolle Arbeitsumgebung aufgebaut haben. Aber dennoch, wenn Sie sagen, jetzt geht's nach links, dann geht es nach links. Und damit sind wir beim wichtigsten Punkt. Aufbau einer vertrauensvollen Arbeitsumgebung und gute Beziehungsarbeit sind mindestens genauso wichtig wie fachliche und koordinatorische Aufgaben, wenn nicht sogar noch wichtiger. Es gibt in der Erfolgsliteratur da auch etliche Bücher zum Thema Vertrauen. Es gibt da auch wissenschaftliche Bücher zu. Und ein Buch gibt es da, das sagt eigentlich im Titel alles aus. Da brauchen Sie das Buch nicht mehr zu lesen. Schnelligkeit durch Vertrauen. Der Autor ist mir jetzt nicht ganz bekannt. Ich glaube, das ist von Stephen Covey. Schnelligkeit durch Vertrauen. Letztendlich ist das der Titel und der Inhalt. Das heißt also, wenn Vertrauen herrscht, funktioniert alles unglaublich schnell. Weil auch wenn Sie sich mal im Ton vergreifen sollten, wenn Sie mal ein Bitte und ein Danke vergessen, ist alles kein Problem, weil das Beziehungskonto und das Vertrauenskonto ist gut gefüllt. Dann wird ein bisschen was abgebucht, aber es ist immer noch deutlich im Plus. Alles geht viel schneller mit Vertrauen. Wenn Sie dieses Vertrauen nicht haben, dann wird alles ziemlich zäh und langsam und dann wird alles auf die Goldwaage gelegt und dann geht es um Befindlichkeiten und all das, was man im Führungsalltag mit seinen ganzen Aufgaben und Zielerreichungsdingen alles nicht gebrauchen kann. Und deswegen ist der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung einer Ihrer Hauptaufgaben. Und wie machen Sie das? Sie machen das über gute Beziehungsarbeit. Wenn Sie Ihre Führung anhand von Prinzipien wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Integrität, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, Freundlichkeit und Ihrem eigenen Tun als Vorbild ausrichten, wird das Ergebnis ein anderes und ein besseres sein, als wenn Sie das Gegenteil davon tun. Sie werden also feststellen, Ihr Mindset entscheidet. So wie Sie die Welt sehen, entscheiden Sie darüber, ob Sie eben erfolgreich sein werden als Führungskraft oder eben nicht. Wie beim Profisportler entscheidet eben auch das Mindset einer Führungskraft auf lange Sicht über Erfolg oder eben Misserfolg. Das richtige Mindset umfasst das Verständnis der Rolle einer Führungskraft. Es umfasst aber auch die guten Gründe, warum Sie Führungskraft geworden sind oder noch werden wollen. Und genau darüber haben wir in diesem Video gesprochen. Und ich glaube, Sie haben wirklich ehrlichen, reinen Wein eingeschenkt bekommen in diesem Video, was auf Sie zukommen wird als Führungskraft. Führungskraft zu sein ist in meiner Welt, in meiner subjektiven Welt, einer der besten Jobs, die es überhaupt gibt. Es ist eine Lebenseinstellung für mich. Aber es ist kein ungetrübtes Wasser. Auch ich habe eben Momente dabei, wo ich meine Emotionen schwer im Zaum halten kann, weil mich Personen aufregen, wo ich manchmal denke, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es. Und das wird sie auch an den Rand und weit über den Rand ihrer Komfortzone hinausbringen, aber dadurch werden sie wachsen. Und dieses Wachstum, darum geht es letztendlich im Leben, dass sie zur besten Version dieser Person werden können, die sie eben sein können. Und ich glaube, dass sie als Führungskraft eben da einen Turbo einschalten können. Aber nicht um jeden Preis. Wenn es ihnen nicht liegt, dann seien sie so ehrlich zu sich selbst. Das heißt nicht, dass sie es noch nicht können müssen. Das hat mit Können nichts zu tun. Ich glaube, das haben wir ausreichend hier behandelt. Die Frage ist, ob sie es wollen, ob es ihnen wirklich liegt. Und auch nochmal mein Appell da an Führungskräfte, die es schon sind und die damit nicht glücklich sind. Treten Sie einen Schritt zurück, haben Sie die persönliche Größe und tun Sie es. Sie tun sich den allergrößten Gefallen und Ihrer Umwelt eben auch. Und es ist kein Scheitern. Es ist eine andere Aufgabe. Fachkraft zu sein oder Führungskraft zu sein, sind zwei unterschiedliche Aufgaben. Beide sind gleichwertig, beide sind wichtig. Für dieses Video habe ich am Schluss noch ein paar Aufgaben vorbereitet, die ich Sie bitte vor dem Anschauen des nächsten Videos zu bearbeiten. Und das sind folgende. Bitte lassen Sie die Inhalte dieses Videos auf sich wirken. Es waren eine Menge Inhalte und es ging richtig tief rein. Das ist nicht mal eben so ein bisschen nebenbei zu hören, nebenbei zu konsumieren, während man vielleicht noch irgendwie Musik hört oder sich mit jemandem unterhält oder vielleicht was kocht oder so. Hier geht es wirklich um die fundamentalen Grundlagen der Führung. Daher verinnerlichen Sie bitte die Inhalte dieses Videos, indem Sie die Aufgaben auf den zugehörigen Arbeitsblättern erledigen. Nehmen Sie sich dafür ausreichend Zeit und erstellen Sie einen ersten Entwurf Ihres eigenen Leitbildes. Tun Sie es bitte wirklich. Sie werden davon nicht nur beruflich, sondern auch privat davon profitieren. So, jetzt haben wir die Grundlagen für Ihr Mindset gelegt. Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, jetzt habe ich ja bald mein Mindset. Was sind denn jetzt meine konkreten Aufgaben? Ein paar Aufgaben haben Sie schon genannt bekommen, ob es die Schaffung dieser Rahmenbedingungen ist, ob es die Beziehungsarbeit ist, der Aufbau von Vertrauen. Aber gesammelt gucken wir uns die Aufgaben dann im nächsten Video an. Bis dahin.